Herzlich willkommen bei Skobel, meine Damen und Herren. Meine Kollegen von Kulturzeit, Nano, Hightech, der Dreisat-Börse und dem Dokumentarfilm informieren Sie auf Dreisat in einer Themenwoche über den weltweiten Hunger und die Probleme der Welternährung. Beide Themen haben viele Facetten. Sie alle sind in den letzten Wochen vermutlich auf die ein oder andere Weise vom Thema Welternährung und Hunger berührt worden. Der Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise war ja für alle deutlich zu spüren. In einigen Gegenden kam es zu Hamsterkäufen. Und wir alle konnten zumindest ahnen, wie es ist, weniger zu haben, zumal wenn der ungeheure Anstieg der Lebensmittelpreise weltweit so weitergeht. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns auf einen entscheidenden Aspekt des komplexen Problems Thema Hunger konzentrieren, auf den viele Menschen weltweit große Hoffnungen setzen, die sogenannte grüne Gentechnik. Es geht also um die Anwendung der Methoden der Gentechnik im Bereich der Nutzpflanzen. Unsere Frage ist, welchen Beitrag die Pflanzengentechnik wirklich leisten kann, um das Problem des Hungers zu lösen. Wie weit ist die Pflanzengenforschung und welche Szenarien und welche Erwartungen sind überhaupt realistisch? Wo liegen die Gefahren? Denn vielleicht gibt es ja in Bezug auf Pflanzen und Ackerbau durchaus Alternativen zu gentechnischen Veränderungen. Hinter all diesen Fragen bohrt das Hungerproblem. Dem jüngsten Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO, der Food and Agriculture Organization of the United Nations, von vor 2 Wochen, stieg die Zahl der unterernährten Menschen im vergangenen Jahr noch einmal um 75 Millionen an. Wir haben für Sie noch einmal zusammengestellt, was Sie an Fakten zum Thema Hunger wissen sollten. Es ist und bleibt natürlich völlig klar, Hunger ist vor allem ein politisches und strukturelles Problem, insbesondere wenn man zum Beispiel an die Kriege denkt. Auf der Liste der Millenniums-Entwicklungsziele der UN stand und steht jedenfalls der Kampf gegen den Hunger an oberster Stelle. Bis zum Jahr 2015 soll der Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung halbiert werden. Die Aussicht allerdings ist, dass sich bis 2050 die Weltbevölkerung möglicherweise verdoppelt haben wird. Was also ist zu tun? Es liegt nahe, auf die Ansätze zu hoffen, die die grüne Gentechnologie bietet. Das bedeutet beispielsweise ertragreichere und nährstoffreichere Pflanzen, Pflanzen, die widerstandsfähiger sind, insbesondere gegen Schädlinge, oder Pflanzen, die auch im Klimawandel in kargen Gegenden mit Erfolg angebaut werden können. Doch bevor man mit den Mitteln der Gentechnik den alten Vorgang des Züchtens beschleunigen oder sogar übertrifft, ein Verfahren immerhin, von dem die Menschheit seit Jahrtausenden Gebrauch macht, stellt sich die Frage, was macht Pflanzen überhaupt aus? Was ist das Besondere an Pflanzen und was ist dabei zu beachten, wenn man sie zu verändern sucht? Im Studio begrüße ich Bernd Müller-Röber. Schönen guten Abend.
Ja.
Vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Außerdem sind Sie Professor für Molekularbiologie an der Universität Potsdam. Was fasziniert Sie selber an Pflanzen so?
An Pflanzen fasziniert mich, dass die Pflanze nicht weglaufen kann. Das bedeutet aber, dass die Pflanze in der Lage sein muss, auf sehr vielfältige Umwelteinflüsse reagieren zu können. Zum Teil passiert das ja über sehr viele Jahre. In der Arbeit selber, die wir betreiben, interessieren wir uns sehr stark für die Frage, wie Pflanzen wachsen. Warum wird ein Blatt größer, wenn es Sonnenlicht sieht? Warum wird eine gesamte Pflanze größer? Warum wird ein Baum größer? Das sind grundlegende Fragestellungen, die bisher nicht hinreichend beantwortet sind.
Wie groß ist denn tatsächlich der Unterschied zwischen Menschen und Tieren? Sie haben zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie haben eben mit Recht gesagt, können nicht weglaufen.
Naja, das hängt sehr davon ab, auf welcher Ebene Sie schauen. Wenn Sie auf der Ebene der Gene, also der Erbeinheiten schauen, da gibt es dann, sage ich mal, ähnlich viele Gene in Tieren und Menschen und Pflanzen, bei Pflanzen häufiger sogar ein bisschen mehr.
Eben, obwohl sie kein Gehirn ausbilden.
Aber sie müssen sich eben anpassen können an Trockenheit, an Feuchtigkeit, an zu viel Licht, an Schatten und so weiter.
Kann man wirklich klar definieren, was eine Pflanze ist? Also wenn man an diesen Ackerschmalwand denkt, ja, da ist ja anscheinend die Bandbreite im Genom so groß, dass man gar nicht klar sagen kann, also das gehört noch dazu, das vielleicht nicht mehr.
Naja, als Biologe haben wir schon unsere Definition, Pflanze produziert Chlorophyll, also Blattgrün, das macht ein Tier normalerweise nicht. Und dann gibt es andere Eigenschaften, die Pflanzen haben, und andere Merkmale, mit denen der Biologe eine Pflanze von einem anderen Organismus unterscheidet.
Mhm. Aber die Pflanzen selber so untereinander abgrenzen, ist das leicht?
Es gibt eine hohe Vielfalt, die im Laufe der Evolution entstanden ist. Nichtsdestotrotz haben diese Pflanzen, auch wenn sie unterschiedlich sind, gemeinsame Eigenschaften und andere, die sie unterscheiden.
Okay, wenn man Pflanzen gentechnisch veränderte, ja, Pflanzen, wenn man über die spricht, sollte man kurz vorher definieren, das machen wir ja gleich, was eigentlich genau damit gemeint ist. Dem Gentechnikgesetz zufolge wird ein gentechnisch veränderter Organismus so definiert, Zitat, ein Organismus, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. Also ein Beispiel wären ertragreichere Mais- oder Reissorten. Das ist noch nicht alles. Vielleicht haben Sie ja schon, und das ist kein Science-Fiction, von den Erdbeeren gehört, die mit den Frostschutzgen von arktischen Fischen ausgestattet wurden oder von den Salaten, die ein Rattengen enthalten, weil dieses tierische Gen zu einer Erhöhung des Vitamin-C-Gehalts führt. Es geht also bei gentechnischen Veränderungen auch darum, die Artgrenzen zwischen Organismen aufzulösen oder zu minimieren, um Mischorganismen zwischen Tieren und Pflanzen zu erschaffen, die Eigenschaften des einen Organismus, etwa der Eigenschaft einer Ratte oder eines Fisches, mit dem eines anderen, insbesondere einer Pflanze, verbinden. Wie das aussieht und wie solche Veränderungen funktionieren, das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Lassen Sie uns vielleicht kurz noch mal über die Verfahren reden. Smart Breeding, was ist das genau?
Smart Breeding ist im Grunde genommen nichts anderes als eine traditionelle Züchtung. Man kreuzt zwei Pflanzen, schaut sich die Nachkommen an. Die Nachkommen, die werden allerdings dann direkt auf der Ebene der Erbinformation untersucht. Das heißt, man wartet nicht unbedingt, bis die Frucht beispielsweise gebildet wurde, sondern man schaut sehr viel früher mit modernen Methoden.
Also Vorteil, man ist einfach schneller.
Man ist schneller im Grunde genommen, ja.
Und Cisgen?
Cisgen, das ist eine Technologie, die nutzt die Gentechnologie, die man seit 25 Jahren beherrscht. Führt dabei aber keine fremden Gene ein, sondern nutzt die Gene der Pflanze selbst. Also Kartoffelgene in Kartoffel werden neu kombiniert.
Und das ist was anderes als das, worüber wir eben ansatzweise schon mal was gehört haben, wenn ich also beispielsweise tierische Gene oder Gene von Bakterien in Pflanzen einbaue.
Das Verfahren ist das gleiche. Mhm. Die Herkunft der Erbinformation ist eine andere. Mhm.
Macht das für die Pflanze Probleme?
Für die Pflanze macht es keine Probleme. Wenn die Pflanze Probleme hätte, dann würde sie einfach nicht wachsen.
Und die veränderten Eigenschaften einer Pflanze?
Die Eigenschaften einer Pflanze hängen vom Gentransfer ab. Also es hängt davon ab, welches Gen eingeführt wurde. Dabei kann der Grad des Effektes sehr davon abhängen, oder hängt sehr stark davon ab, welche Funktion letztendlich mit dem Gen, mit der Erbinformation korreliert ist oder assoziiert ist. Das hat weniger damit zu tun, wo das Gen herkommt.
Die Leute fragen sich natürlich immer, kann man da irgendwas sagen über mögliche Folgen abschätzen? Wahrscheinlich kann man doch einen Effekt, den es auch auf so eine Pflanze hat, selbst wenn man die relativ isoliert betrachten würde, wahrscheinlich erst nach relativ langer Zeit sagen, oder?
Naja, die Veränderung von Erbinformation, die ist ja nicht minder groß bei der traditionellen Züchtung. Wenn Sie sich Tritikale anschauen, da werden zwei Pflanzen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, gekreuzt. Nicht natürlicherweise, sondern seit über 100 Jahren im Labor, wenn man so will. Solche unerwarteten oder erwarteten Effekte können entstehen, unabhängig von der Art und Weise, wie man züchtet. Ob Gentechnik oder nicht, ist egal.
Wie weit sind Sie denn tatsächlich mit der Entschlüsselung des Bauplans von Pflanzen? Also vom Human-Genom-Projekt wissen wir ja, okay, wir kennen inzwischen die Gene, aber wie Proteine hergestellt werden, okay, das wissen wir ja ansatzweise auch, aber im Grunde genommen ist es viel komplexer, als wir ursprünglich vermutet hatten.
Das hängt davon ab, welche Pflanze wir uns anschauen. Bei Ackerschmalband beispielsweise hat man eine sehr gute Information über die Anzahl der Gene, über die Position im Genom. Das heißt nicht, dass man schon die Funktion jedes Genes kennt. In anderen Pflanzen, wie beim Reis oder beim Mais, ist man noch nicht ganz so weit. Da gibt es viele, viele offene Fragen, die man aber durch vergleichende Forschung mit Ackerschmalband sehr viel schneller lösen kann und beantworten kann.
Eben im Film, das Verfahren, was wir gesehen haben, was im Grunde genommen ja Schrotbeschuss mit fremdem Material ist, ja. Das kommt mir fast ein bisschen steinzeitlich vor.
Naja, was heißt steinzeitlich? Letztendlich müssen Sie wissen, welche Erbinformationen Sie in die Pflanze einführen. Das ist das Entscheidende. Dass man dann dieses Verfahren benutzt, ist eines von mehreren. Es gibt ja verschiedene Verfahren und anschließend muss man schauen, ist das gewünschte Ergebnis eingetreten oder nicht. Und das muss man natürlich auch nachweisen, wenn man so eine Pflanze letztendlich für den Markt zulassen möchte.
Wir haben ja vor uns hier so ein paar Sachen stehen, die offensichtlich so gut wie gar nichts mit Pflanzen zu tun haben. Milch, Fleisch, Käse, Joghurt. Mhm. Möglicherweise werden Sie sich gefragt haben, was soll das überhaupt? Was ich Sie fragen wollte, ist aus Ihrer Perspektive, Fleisch zum Beispiel, also Tiere, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert worden sind. Können Sie aus Ihrer Perspektive dazu irgendwas sagen?
Also wir arbeiten ja nicht mit Tieren. Wir stellen also nicht die Frage, was bleibt letztendlich im Magen-Darm-Trakt dieses Schweines übrig. Aber letztendlich kann man natürlich auf Kollegen Bezug nehmen, die sowas untersuchen. Auf der anderen Seite muss man sagen, jeder Organismus, ob es jetzt das Tier ist, das Schwein, ob es der Mensch ist, wird natürlich permanent mit Erdmaterial konfrontiert. Wenn Sie irgendwie nach Asien fahren, dann nehmen Sie eine andere Frucht zu sich, die Sie noch nie vorher gesehen haben. Und dann machen Sie sich auch keine Gedanken, was mit dem Erdmaterial passiert. Und es ist klar, das Erdmaterial wird im Magen-Darm-Trakt sehr stark abgebaut. Mhm. Und von daher kann man auch nicht erwarten, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze da diesbezüglich eine andere Reaktion hervorrufen sollte, was die DNS des Erdmaterials angeht.
Gut, also das ist Vertrauen auf unseren Magen-Darm-Trakt. Wie ist das im Labor? Können Sie da Unterschiede feststellen zwischen Transgenen und eben nicht Transgenen?
Auf jeden Fall, können wir machen. Sofort.
Und, Sie merken, was Sie eingeschleust haben, klar.
Ja, aber darüber hinaus. Im Grunde genommen ist die Technologie heute so weit und sie wird auch immer besser, muss man sagen, dass man sehr schnell nachweisen kann, ob ein Organismus gentechnisch verändert ist oder nicht. Wenn er tatsächlich ein fremdes Gen enthält, dann kann man das nachweisen heutzutage im diagnostischen Verfahren.
Mhm. Und das lässt aber noch keine Aussage darüber zu, wie stabil zum Beispiel so ein Organismus ist.
Wie stabil der Organismus in der Umwelt ist.
Mhm. Ja, erstmal, ja klar, immer in der Umwelt, ja, logisch.
Naja, es gibt zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie stabil ist die gentechnische Veränderung oder wie stabil ist jede Züchtung, unabhängig von der gentechnischen Züchtung jetzt.
Aber das hängt auch von der Umwelt ab, ne?
Nee, die Erbinformation als solche ist zunächst einmal stabil, davon kann man ausgehen, von Ausnahmen abgesehen. Die andere Frage ist aber, wie verhält sich der Organismus in der Umwelt? Wie haben verschiedene Effekte eine Auswirkung auf diesen Organismus? Und das wiederum ist unabhängig von der Gentechnik im Großen und Ganzen.
Wo liegen denn für Sie die Unbekannten bei diesem Verfahren, überhaupt bei der Entwicklung? Also ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich eine Vision davon, in welche Richtung es gehen wird. Wo liegen für Sie da die Unbekannten?
Unbekannten für den Wissenschaftler, die unbekannten Fragen liegen natürlich immer in der Funktion der Gene. Also ich möchte ja als Wissenschaftler verstehen, wie die Pflanze funktioniert, wie sie wächst, wie sie auf ihre Umwelt reagiert, wie sie kommuniziert. Und da gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede, wie wir es vorhin schon hatten, bei Pflanzen oder Zwischenpflanzen. Und das zu analysieren, zu untersuchen und dann möglicherweise auch biotechnologisch zu nutzen, das ist natürlich eine Fragestellung, die über die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre beantwortet werden muss und darüber hinausgehen.
Gibt es da für Sie jetzt aus der gegenwärtigen Situation, gibt es da für Sie so eine Grenze, wo Sie sagen würden, also wenn ich jetzt versuche, das Gen eines, sagen wir, Bakteriums, Virus, was auch immer, einzubauen in eine Pflanze, da habe ich wirklich Bedenken.
Ich würde das komplett entkoppeln von der Frage der Gentechnik oder des Verfahrens, das benutzt wird. Es geht um die Frage, welches Gen wird eingeführt. Das ist entscheidend. Und im Grunde genommen muss man diese Frage vorne ran stellen und muss versuchen zu klären, was hat dieses Gen für eine Bedeutung. Wenn dieses Gen ein Gen ist, das letztendlich einen Giftstoff in der Pflanze produziert, und dann klar. Ist klar, würde man nicht machen, zumindest nicht, wenn man es für den Markt produziert.
Wobei ich das wahrscheinlich auch unter Umständen, also klar, manchmal weiß ich sehr schnell, aber unter Umständen weiß ich das doch erst nach relativ langer Zeit, was das mit so einer Pflanze langfristig macht dann.
Ja, das eine ist natürlich die konkrete Wirkung dieses Gens, was ich einführe. Ja? Und in vielen Fällen, wenn man einen Gentransfer aus einem Bakterium in die Pflanze macht, dann kennt man die Funktion dieses Gens, sonst macht man den Gentransfer nicht. Mhm. Ja, und damit weiß man auch, was das für den Stoffwechsel für eine Wirkung hat. Wie sich das jetzt während des Pflanzenwachstums von der Keimung bis zum Alterungsprozess und Abwelken verhält, das muss man analysieren. Das macht man zunächst im Labor. Wenn Sie meinen oder wenn Sie den Aspekt ansprechen, wie verhält sich die Pflanze in der Umwelt über mehrere Generationen? Na gut, da ist es kein Unterschied zwischen einer gentechnisch hergestellten oder einer cisgenen Pflanze oder über Smart Breeding hergestellten Pflanze. Mit einer Ausnahme, ein solches Gen, das man einführt, kann auch hin und wieder mal abgeschaltet werden. Das kann aber auch in anderen normalen Fällen passieren, Pflanzen, bei der normalen Pflanzenzüchtung passieren.
Okay, danke. Wir reden gleich nochmal weiter. Nachdem wir jetzt viel über Pflanzenforschung gesprochen haben, möchte ich für diejenigen, die sich vielleicht später eingeschaltet haben, nochmal kurz an den Rahmen unserer Sendung erinnern. Dreisat geht es ja mit seiner Themenwoche um das Hunger- und Welternährungsproblem. Wie dringend gegen den Hunger gekämpft werden muss, damit Millionen von Menschen eine Überlebenschance haben. Das zeigen die jüngsten Auseinandersetzungen und Revolten. Es ging und geht immer noch darum, alle Bevölkerungsteile mit Nahrungsmitteln zu versorgen und nicht nur die Reichen. Das Hungerszenario, also die Knappheit an Nahrungsmitteln, zu denen ebenso dramatisch die Knappheit des Wassers gehört, ist aber ein anderes Thema, ist sicher und zu Recht der dramatischste und augenfälligste Teil eines globalen Mangelszenarios. Wie gesagt, dieser Mangel hat auch strukturelle Gründe, könnte also durchaus mit Mitteln der Politik, des politischen Drucks, des politischen Handelns verändert werden, aber das ist ja nicht unser Thema. Bevor gleich in unserer großen Runde diskutiert wird, möchte ich Ihnen noch einmal drei Bereiche solcher existenziellen Mangelszenarien vorstellen. Sie betreffen den Mangel an Energie, den Mangel an dringend benötigten und vor allem auch bezahlbaren Medikamenten und den Mangel an Nahrungsmitteln. Drei Bedarfsszenarien und drei mögliche Lösungen, die die Pflanzengentechnik dafür anbietet. Dann stelle ich Ihnen jetzt mal meine weiteren Gäste vor. Zunächst Hans Herrn, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Freundlicherweise wirklich aus den USA für uns hierher gekommen. Ein international anerkannter Wissenschaftler, Ökologe und Insektenphysiologe, der in Kenia gearbeitet hat, in Benin und Nigeria, Präsident des Millennium Instituts ist und vor allem einer der beiden Präsidenten des Weltagrarrats, der für die Vereinten Nationen, die UNESCO, die Weltgesundheitsorganisation arbeitet und in diesem Jahr seinen Bericht vorgelegt hat. Da kommen wir gleich drauf. Andreas Bauer, schönen guten Abend. Agraringenieur, Sie arbeiten für das Münchner Umweltinstitut, dessen Gentechnikexperte Sie sind. Das Umweltinstitut München ist einer der größten überparteilichen Umweltschutzvereine in Bayern. Dann begrüße ich Andreas Thierfelder. Schönen guten Abend. Unternehmenssprecher der Monsanto Agrar Deutschland GmbH mit also des deutschen Zweigs des börsennotierten Konzerns Monsanto mit Sitz in St. Louis, der Pflanzenschutzmittel herstellt und, das ist für unser Thema vielleicht wichtiger, 90% aller gentechnisch veränderten Pflanzen wird Technologie von Monsanto angewendet. Und Bernd Müller-Röber vom Max-Planck-Institut haben Sie ja eben kennengelernt. Ich würde Ihnen gerne, bevor wir in die Diskussion einsteigen, die Frage stellen, welchen Beitrag sehen Sie in der Pflanzengenoptimierung, also Anwendung von Gentechnologie im Bereich Nutzpflanzen, zur Lösung unseres Hungerproblems? Herr Herrn vielleicht.
Ja, wir müssen zuerst einmal den Hunger richtig verstehen und verstehen, woher der kommt. Hunger gibt es vor allem in Entwicklungsländern, nicht nur, aber in Entwicklungsländern. Und dort sehe ich eben nicht, wie die grüne Gentechnologie sehr stark helfen kann, weil diese Pflanzen werden auf den armen Böden, ausgelaugten Böden, ausgebrauchten Böden auch nicht mehr produzieren wie die normalen oder schon zugänglichen Varietäten und Sorten. Mhm. Und deshalb im Moment gibt es andere sehr große Probleme, die wir lösen müssen. Gentechnologie kann wahrscheinlich im Energiesektor helfen und natürlich, wenn man Bakterien abändern könnte oder Algen, um Energie zu produzieren, ohne dass man da Boden braucht, nur mit Wasser, da gibt es sicher gute Ansätze. Vielleicht auch, wenn man Pflanzen einmal eines Tages, die zum Beispiel die Getreide dazu bringen könnte, Stickstoff zu fixieren, mhm, wie die Bohnengewächse, Leguminosen. Das wäre vielleicht so ein Ansatz, wo man arbeiten könnte, aber deshalb noch sehr, sehr viel Forschung. Und einmal müssen wir es mal brauchen, was wir schon haben, um den Hunger zu lösen.
Herr Thierfelder.
Ja, die Pflanzenzüchter werden unter Nutzung der modernen Biotechnologie ihre Anstrengungen erhöhen, um zu einer noch nachhaltigeren Landwirtschaftsform zu kommen. Monsanto ganz konkret, unser Unternehmen, wird bis 2030 dazu beitragen, die Erträge in Soja, in Mais, in Baumwolle und in Raps zu verdoppeln, ausgehend von einem Status von 2000, also bis 2030 verdoppeln. Gleichzeitig werden wir dazu beitragen, dass die benötigten Ressourcen für das Wachstum, denken Sie an Wasser, denken Sie an Energie, denken Sie an Nährstoffe, ein Drittel verringern. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Technologie Bauern, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, zugänglich gemacht wird, sodass sie gegen Stressfaktoren eingesetzt werden, also gegen Unkräuter, gegen Dürre und andere Faktoren.
Also sieht nach einer sehr optimistischen Zukunft aus. Herr Bauer.
Gentechnik kann ganz sicher keinen großen Beitrag leisten zur Welthungerproblematik. Der Welthunger, Herr Herren hat es angesprochen, hat ja ganz andere Hintergründe. Es ist ein Problem von Verteilung, es ist ein Problem auch unserer mörderischen Agrarpolitik, der Exportsubventionen. Gentechnik ist im Gegenteil sogar kontraproduktiv. Es ist und bleibt eine Risikotechnologie. Es ist eine Technologie, die sich die allerwichtigste Produktionsressource für die Landwirte, das Saatgut, daraus aus Allgemeingut Privatgut macht, das mit Patentrechten bewährt, mit Lizenzgebühren. Es ist einfach eine kapitalintensive Technologie, die zusätzlich, das ist eben das große Problem, zu einer Kontamination anderer Felder führt. Alles zusammengenommen ist das gerade für die Entwicklungs- und die Hungerländer reines Gift Und ich bin absolut überzeugt davon, dass die wirklichen Probleme der Landwirtschaft, dass es dafür Lösungen gibt, für die wir keine Gentechnik brauchen. Der Weltagrarrat hat solche Lösungen skizziert.
Kommen wir tatsächlich gleich drauf. Ich will Ihnen noch mal kurz ein paar Argumente vorstellen, meine Damen und Herren. Über 90% der Anbaufläche gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland liegen in den 9 Bundesländern, vor allem in Brandenburg. Deutschlandweit sind, insbesondere in Bayern, die Vorbehalte gegen gentechnisch veränderte Pflanzen größer geworden. Ein Grund für die kritische Haltung ist, dass Landwirte, Imker und Verbraucher lange über die Lage und Größe der Gentechnikfelder im Dunkeln gelassen wurden. Das hat sich erst 2005 geändert. Man kann also von Geheimanbau bis dahin sprechen, denn erst nach dem Regierungswechsel 2005 wurde der kommerzielle Anbau für genmanipulierten Mais, zum Beispiel der Firma Monsanto, freigegeben. Mon 810 und die Genmaislinien, die sich davon ableiten, sind die einzigen gentechnisch veränderten Pflanzen, die die EU-weit zum kommerziellen Anbau im Moment zugelassen sind. Die neuen gentechnisch veränderten Rapssorten, auch veränderte Zuckerrüben, Kartoffeln, wurden lediglich für ein sogenanntes Wertprüfungsverfahren angebaut. Die Kritik an diesem Anbau, die ist sehr vielfältig und wir sehen uns mal die Vorbehalte im Film kurz an. Was rät denn der Weltagrarrat, Herr Hirn?
Der Weltagrarrat hat gesagt, man muss eben auch auf Nachhaltigkeit steuern, wenn man die Probleme von Hunger und Armut lösen will. Und natürlich Nachhaltigkeit einmal. Und das heißt, dass man auch die Landwirtschaft in Harmonie mit der Umwelt betreibt. Dass man einfach nicht weiter den Boden miniert, sondern den Boden aufbaut. Und ein großer Teil der Landwirtschaft, also nachhaltiger Landwirtschaft, ist Boden aufbauen, nicht abbauen. Und wenn man das macht, hat man ein Potenzial in den heutigen Sorten, die über 40% nicht gebraucht wird. Das heißt, wir könnten die Welt auch noch in 2050 ernähren mit der heutigen Technologie, wenn man eben auch Nachhaltigkeit mit einbezieht. Und eigentlich in die Richtung von Ökoanbau, Bioanbau geht.
Dazu sollte man vielleicht noch sagen, Sie haben, das sind die Schätzungen, rund 20 Millionen Menschen das Leben gerettet, weil Sie sozusagen eine Pflanze deshalb gerettet haben, weil Sie mit biologischen Mitteln, nämlich mit Hilfe einer Wespe, es geschafft haben, den Schädling zu bekämpfen. Also keine chemische Keule, sondern biologisches Mittel.
Ja, und solche gibt es noch viele. Man hat viel zu wenig in diese Richtung geforscht. Und nach dem Aufkommen von den Pestiziden wurde ja biologische Schädlingsbekämpfung so weggeschafft eigentlich und kam in den 80er Jahren wieder nach oben, weil man die Probleme mit den Chemikalien gehabt hat, oder? Und man weiß, man weniger brauchen, integrierter Pflanzenschutz kam rein. Und jetzt hat man eigentlich mit der biologischen Bekämpfung wieder runtergedrückt mit dem Aufkommen von Gentech-Pflanzen, die, wenn ihr sollt, als die Lösung gegen die Insektenprobleme angekündigt werden.
Also was mich wirklich fasziniert hat, Herr Tiefel, muss ich sagen, ist diese ganz zwingende Logik im Grunde genommen. Ich stelle also ein Pflanzenschutzmittel her, das wirklich es mir ermöglicht, also die ganzen Unkraute wirklich loszuwerden. Und gleichzeitig stelle ich eine gentechnisch veränderte Pflanze, in dem Fall Soja, hat Ihre Firma ja eingeführt, stelle ich her, was genau gegen dieses Unkrautmittel, resistent ist. Das heißt, es ist eigentlich super. Ich kann das anbauen, ich kann spritzen, habe die totale Kontrolle und es wächst nur das, was ich wirklich wachsen lassen will. Ein bisschen Bedenken habe ich dabei, Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Carsten, Der stumme Frühling, bis man gemerkt hat, was mit DDT zum Beispiel los ist, ne, das hat 10, 15 Jahre gedauert. Warum sollte uns das jetzt anders gehen?
Ja, schauen Sie sich zunächst die Problematik an, Herr Herrn sagt es, das Potenzial, ein bestimmtes Ertragspotenzial ist in den Pflanzensorten drin. Aber aufgrund von mangelnder Unkrautkontrolle, mangelnder Schädlingskontrolle, mangelnder Wasserversorgung können eben nur 60% bestenfalls der Erträge überhaupt realisiert werden. Das heißt, ein Drittel an Ertragsverlusten gehen anheim aufgrund von Unkräutern, die sie nicht kontrollieren, ein Drittel an Schädlingen und ein Drittel aufgrund nicht vorhandenem Wasser. Und genau da setzt die erste Generation von gentechnisch optimierten Pflanzen an. Unkrautkontrolle effizienter zu machen, damit die Konkurrenz der Unkräuter um, wie in den Filmen gezeigt, gegen Wasser, Licht und Nährstoffe zu minimieren und damit das Ertragspotenzial der Pflanzen tatsächlich sich entfalten zu lassen. Das funktioniert und hat in den letzten 10 Jahren dazu beigetragen, dass sage und schreibe 100 Millionen Tonnen höhere Erträge dank eben dieser ersten Generation erzeugt werden konnten.
Ja. Ich muss gerade mal einfallen. Was Sie hier beschreiben, ist ja letztlich das, was in den USA, in Brasilien und in Argentinien, vor allem mit der Gentechnik Soja passiert. Sie kennen auch die Studien des US-Landwirtschaftsministeriums, die sagen, es können eben keine höheren Erträge mit diesen Gentechnikpflanzen realisiert werden. Die liegen genau im Durchschnitt. Und aus den Daten des US-Landwirtschaftsministeriums lässt sich sehr schön herausarbeiten, dass auch die Pestizide, der Pestizideeinsatz nicht reduziert werden konnte aufgrund langfristig dieser Problematik der resistent gewordenen Unkräuter. Das kennen Sie ja natürlich auch.
Da kann ich Ihnen direkt darauf antworten. Die größten Effekte in Bezug zu Minimierung von Ertragsverlusten finden Sie gerade in den Ländern, wo die Unkrautkontrolle nicht optimal funktioniert. Ein Beispiel wäre Rumänien. Mit dem Anbau von gentechnisch veränderten Sojabohnen in Rumänien wurde die Unkrautkontrolle dort optimiert und es kamen unten unterm Strich bei raus 30% höhere Erträge. Das gleiche Schädlingskontrolle in der Baumwolle in Indien durch die Einführung von gentechnisch optimierter, schädlingsresistenter Baumwolle wurden die Erträge um 50% gesteigert. Also ein Anzeichen dafür, dass die Kontrollmechanismen gegen Stressfaktoren nicht funktionieren und die Gentechnik einen Beitrag bringen kann, um dem beizukommen.
Aber ich glaube, der Vergleich stimmt eben nicht, weil wo man auch die Gentechpflanzen anpflanzt, kommen andere Faktoren dazu, wo immer verschwiegen werden. Zum Beispiel, es wird mehr Dünger gebraucht, es werden andere Anbaumethoden gebraucht, wie in den Kontrollfeldern. Da habe ich gesehen, in Versuchen in Südafrika, zum Beispiel mit der Baumwolle, oder wo da verglichen worden ist und gesagt, ja, hier hat man fast 100% mehr oder was auch immer, wie das normale Anbaupraktik. Der normale Anbau war einfach, man macht nichts, man pflanzt, man kein Dünger, keine Bewässerung, wenig Bodenbearbeitung. Aber wo man die Gentechpflanze hat, hat man natürlich auch den Bauern gezeigt, wie man besser anbauen kann. Und man muss die Sachen auseinanderhalten. Und ich glaube, man könnte genau mit Hybridmais heute so viel produzieren wie mit irgendeiner Gentech-Pflanze. Es ist ja so, dass die Gentech-Pflanzen heute nicht mehr Produktionspotenzial haben. Das stimmt gar nicht. Das vom Ertrag her, Tonnen pro Hektaren, kann man wahrscheinlich mit Hybriden mehr oder gleich viel produzieren. Also, Die Sache, dass man weniger Insektenkontrolle hat, vielleicht weil oder Produkte braucht, weil das schon BT eingebaut ist, das ist ja auch ein Problem, weil das nur ein Insekt befasst, oder? Und es gibt noch andere, da muss man trotzdem, wie vorher gesagt worden ist. Also wenn man alles zusammenzählt, brauchen wir heute so viel Pestizide, Herbizide wie früher, trotz 100 Millionen Hektar von Gentechpflanzen. Also von der Umwelt her gesehen glaube ich nicht, dass man etwas erreicht, aber auch von der Produktion her gesehen haben wir gezeigt, dass mit den heutigen Methoden, Biolandbaumethoden, in Afrika kann man die Erträge verdoppeln, verdreifachen, nachhaltig, ohne sogar Dünger zu brauchen. Und das ist der Weg vorwärts. Und da muss man die Vielfalt von Pflanzen, von Varietäten, die für verschiedene ökologische Gegebenheiten angepasst sind und die Bauern über Jahrzehnte selektioniert haben, dass man die eben weiter erhält, weil das ist ein Potenzial für die Zukunft.
Ja. Im Grunde genommen haben Sie natürlich recht, dass wir die Vielfalt nutzen müssen. Das wird auch jeder akzeptieren, der gentechnisch arbeitet oder meint, dass gentechnisch veränderte Pflanzen einen Beitrag leisten können. Was ich aber anders sehe, ist tatsächlich die Aussage zum Ertragspotenzial. Wenn Sie sich den Reis anschauen, da gehen Sie zum IRRI, der sagt Ihnen das IRRI, wir kommen nicht mehr weiter mit der klassischen Züchtung beim Reis. Sir Steigerung des Ertragspotenzials. Wir sind am Ende. Wir müssen uns neue Technologien überlegen. Und das IRI, also das Internationale Reisforschungsinstitut, das sicher nicht verdächtig ist, Gentechnik jetzt ganz groß auf die Fahnen zu schreiben, überlegen natürlich jetzt auch neue Technologien, also gentechnische Verfahren zu nutzen, um das Ertragspotenzial zu erhöhen, weil sie einfach sehen, es passiert nichts mehr. Und da muss man einfach sagen, das IRI ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man dort eine Kombination von Techniken verfolgt, klassische Züchtung, Smart Breeding, Gentechnik. Und am Ende muss man die Frage stellen, welche Technologie liefert das optimale Ergebnis unter den gegebenen Rahmenbedingungen? Erhöhung der Vielfalt auf dem Acker, Minimierung von Herbizideinsatz, Minimierung von Pestizideinsatz, Erhalt des Geschmacks beispielsweise und so weiter. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber sich hinzustellen und zu sagen, Gentechnik könne keinen Beitrag leisten, halte ich für unredlich, weil es klar ist, dass Gentechnik natürlich auch genetische Variabilität erzeugen kann anhand von Genen, die ohnehin in dem Organismus, in dem Reis, in der Kartoffel, wo auch immer vorhanden sind. Gentechnik heißt ja nicht immer, ich nehme ein Gen aus Bakterien und transferiere es in die Pflanze oder ich nehme ein Gen aus irgendeinem Fisch und transferiere es in die Pflanze, sondern ganz klar, es geht um eine Verbesserung der genetischen Eigenschaften in Pflanzen und in vielen Fällen dann eben unter Verwendung der pflanzeneigenen genetischen Informationen.
Und nichts anderes machen sie bei der Züchtung. Mit Pflanzenschutzmitteln ja im Grunde genommen doch immer tierische Gene waren, die man eingepflanzt hat, um die Pflanzen resistent zu machen.
Bakterielle Gene in dem Fall. Ich würde aber doch bitten, zu trennen zwischen der Technologie als solcher, mit der Sie viele Dinge tun können,
und
der konkreten Anwendung. Und dass die konkrete Anwendung, die derzeit auf dem Markt realisiert, ist vermutlich nicht immer die optimale Lösung darstellt. Da sind wir uns, können wir uns vielleicht darauf einigen.
Wer will darauf was sagen, Herr Herrn?
Kurz einen Schritt zurückgehen. Herr Tierfeller, wir könnten uns natürlich jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend hindurch duellieren mit Studien über das Anbauverhalten und Ertragsverhalten von BT-Baumwolle in Indien. Das wollen wir den Zuschauern natürlich ersparen. Das würde auch zu weit führen. Für mich ist ein Gremium dabei entscheidend und damit möchte ich Sie einfach widerlegen, weil es mir, also mich ein bisschen ärgerlich macht. Gerade Gentechnik in Indien ist ein sehr heikles Thema. Der UN-Menschenrechtsausschuss, die UN-Menschenrechtskommission hat vor gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Monaten festgestellt, dass genau die Gentechnik-Baumwolle, die sie jetzt mit großen Ertragszuwächsen versehen, die Armut der Kleinbauern genau eben nicht gelindert, sondern verschärft hat. Und die UN-Menschenrechtskommission hat zusätzlich die indische Regierung klar aufgefordert, die indischen Bauern vor der Abhängigkeit von multinationalen Konzernen und vor diesem Zwang, Saatgut immer nachzukaufen, zu schützen. Das ist für mich einfach in diesem ganzen Studienwirrwarr, da steigt kein Mensch mehr durch, steige ich auch nicht mehr durch. Das ist das Gremium, auf das ich mich dann letztlich verlassen muss.
Tierfelder.
114 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen werden im letzten Jahr angebaut. Das ist eine 500 Milliarden weltweit seit 1996. In 2007 waren es ungefähr 14 Millionen Landwirte. 10 Millionen davon saßen in Entwicklungsländern, in Schwellenländern auf Parzellen, wenn Sie so wollen, in China, in Indien, die kleiner als ein Hektar waren. Diese Landwirte bauen teilweise im 5., 6. oder 10. Jahr gentechnisch optimierte Pflanzen an, schaffen das Saatgut an, generieren Einkommen nicht nur für ihre Familien, zur Ernährung ihrer Familien, sondern um Überschüsse zu produzieren und die dann auf den Markt zu bringen, dort zu verkaufen, generieren Einkommen, um das wieder in ihre Höfe zu stecken.
Generieren natürlich auch Einkommen für Sie.
Natürlich, aber die Verteilung ist offensichtlich so gerecht bzw. so lukrativ, dass die Landwirte immer wieder kommen und dieses Saatgut immer wieder auch nachfragen.
Haben Sie eine Alternative?
Die 100 Millionen Tonnen an Mehrertrag, die werden genau dort generiert, die werden dort erzeugt. Und das wird natürlich umgesetzt zur Ernährung der Familien selber, aber auch zur Generierung von Einkommen, um ihren Familien vielleicht das erste Mal einen Kranken Schutz zukommen zu lassen, um Ausbildung zu gewährleisten. Alles das kann man nicht wegdiskutieren, das kann man auch nicht für Indien wegdiskutieren. Das ist da.
Ja, aber trotzdem, wenn die Gentechnologie verewigt einfach eine industrielle Landwirtschaft, die bankrott ist. Vom Energieverbrauch her einmal. Und die bauen in China und auch in Indien, oder? Da muss mit der Gentech-Pflanze, weil der Samen kostet auch viel mehr, muss auch mehr investiert werden in Düngemittel. Also, und man hat auch gezeigt, dass in Baumwoll zum Beispiel, man kann mit Bio-Landbau so viel und so gut, wahrscheinlich besser sogar, Baumwolle pflanzen. Und die Erträge sind ungefähr so hoch und der Preis ist höher. Also am Ende vom Tag hat man ein nachhaltiges System aufgebaut, auf lange Sicht, statt dass man immer eine Abhängigkeit hat von Samen, Dünger. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sicher sein, dass man anders produzieren kann. Wir haben im Landwirtschaftsratbericht ja gesagt, oder? Nachhaltigkeit ist das Wichtigste. Und wie kommt man dazu? Industrielle Landwirtschaft braucht mehr Energie, als sie produziert. Das wissen wir, die Daten sind da. Also man kann, wie lange kann man das machen? Ölpreise sind nach oben gegangen, also alle Eingriffe mit Maschinen sind teuer geworden. Der Dünger ist so teuer geworden, dass viele nicht mehr zahlen können, vor allem der Stickstoff. Und deshalb muss man sich doch überlegen, kann man Systeme aufbauen, die eben diese Nachhaltigkeit in sich haben und wo man eben die Bodenfruchtbarkeit Jahr für Jahr verbessert, nicht vermindert.
Wir müssen es ganz kurz machen, machen wir 30 Sekunden noch.
Da mache ich ganz kurz. Also die Alternative zu BT Baumwolle von Monsanto ist eine Eigenentwicklung. Genau das ist in China passiert und mit einem riesigen Erfolg. Die kleinen Landwirte nehmen diese Pflanzen, weil sie davon profitieren. Und unter dem Strich müssen sie natürlich eine Gesamtbilanz machen. Und Herr Keim beispielsweise hat das ja sehr schön gemacht und konnte zeigen, dass unter dem Strich die Landwirte davon profitieren, weil sie weniger Pestizide einsetzen müssen beispielsweise. Und das zählt. Nicht die Einzelbetrachtung.
Wir müssen einen Schnitt machen. Wie lange? Gute Frage, ja. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir das Problem heute lösen können. Wir wollten Ihnen ein paar Anregungen geben, sich damit zu beschäftigen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.dreisaat.de/skobel. Da finden Sie Informationen zu den Gästen, zu Büchern, zu weiteren Veröffentlichungen und Material und die Gespräche, die Sie dann in der Mediathek finden. Und falls Sie gerade amerikanische Maischips essen, die sind vermutlich genetisch verändert. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen guten Abend. Kommende Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe von Skobel. Dann zu unseren musikalischen Gesprächen. Unser Thema dann ist die Frage, was ist eigentlich Improvisation? Was macht Improvisation aus? Also wenn Sie Lust haben, nächsten Donnerstag und tschüss.